Es gibt keine negativen Emotionen. Hast du deine Liste parat? Dann geht es direkt weiter. Wie vielen der notierten Emotionen würdest du das Label negativ geben? Mehr als der Hälfte? Fast allen? Vielleicht stehen Angst, Wut, Trauer und Hass auf deiner Liste. Sie gehören zu den klassischen Kandidatinnen für die Kategorie negativer Emotionen, die wir in unterschiedlicher Form und Ausprägung sehr wahrscheinlich alle persönlich kennen, aber kein besonders gutes Verhältnis zu ihnen haben. Stärker noch, wir verwenden häufig einen großen Teil unserer Lebenszeit darauf, uns nicht zu intensiv mit ihnen beschäftigen zu müssen, geschweige denn, sie zu spüren. Wir bauen Häuser, ziehen Grenzen und schließen Verträge, um der Angst vor Kälte, Fremden und Verlusten zu begegnen. Wir geben uns 2 bis 3 Tage, um zu trauern, wissen nicht so richtig, wohin mit Schmerz, Wut und Langeweile, und betäuben sie mit den unterschiedlichsten Formen der Unterhaltung und Ablenkung. Wie kann es sein, dass wir so viel Energie, Zeit und Ressourcen darauf verwenden, unsere negativen Emotionen nicht zu spüren und uns dadurch gar nicht gut fühlen? Oft gestehen wir der Vermeidung negativer Emotionen mehr Raum zu als ihrem möglichen Dasein, würden wir sie einfach willkommen heißen. Eine gewisse Sonderstellung hat der Hass, den wir häufig gar verbieten und ihn doch so vieles regieren lassen. Aber auch beim oft sogar öffentlich geäußerten Hass geht es darum, dass eine ehrliche, radikal aufmerksame Auseinandersetzung mit der eigenen Gefühlslage zuvor nicht stattgefunden hat. So ist der auf ein Individuum oder Gruppen gerichtete Hass meist Folge einer mindestens mangelhaften Auseinandersetzung mit anderen negativen Emotionen wie Angst, Schmerz und Unsicherheit. In der Emotionsforschung gibt es für diese Verdrängung ein anschauliches Bild. Stell dir vor, du bist im Meer damit beschäftigt, einen aufgeblasenen Ball unter der Wasseroberfläche zu halten. Das gelingt mit einer gewissen Anstrengung, je nach Größe des Balls und eigener Geschicklichkeit einigermaßen gut. Jetzt stell dir vor, der Ball wird größer. Dann kommt ein zweiter und vielleicht noch ein dritter hinzu. Schnell wird die Aufgabe sehr anstrengend und dann unmöglich, denn immer ploppt irgendwo mindestens ein Ball an die Oberfläche und du bist mit nichts anderem mehr beschäftigt, als einen Ball nach dem anderen, zumindest wieder für eine gewisse Zeit, nach unten zu drücken. So verhält es sich mit Emotionen, die wir im wahrsten Sinne des Wortes zu unterdrücken versuchen. Lassen wir unsere scheinbar negative Emotion zu, passiert etwas Unerwartetes. Wir spüren die Emotion nicht nur, sondern können sie auch viel besser kontrollieren, indem wir sie beschreiben, uns fragen, wer oder was die jeweilige Emotion ausgelöst haben könnte und in letzter Konsequenz, was wir angesichts dieser Emotion eigentlich gerade brauchen. Um beim Bild der Bälle im Wasser zu bleiben, lassen wir den Ball an die Oberfläche, können wir ihn greifen, begutachten und entscheiden, wie wir mit ihm umgehen wollen. Wir verwenden dann keine Energie mehr darauf, den Ball zu verbergen, sondern nutzen unsere Kraft und Aufmerksamkeit, mit ihm umzugehen. Dabei erkennen wir auch, dass der Ball genau wie die Emotion von einer Welle, also einem bestimmten Umstand in uns und unserer Umwelt, an uns herangetragen wird und genauso mit der nächsten Welle wieder von uns weggetrieben werden kann. Ja, Wellen können uns mitnehmen, uns vielleicht sogar umwerfen oder nach Luft schnappen lassen, aber sie gehen vorbei. Und je mehr wir das Wellenreiten und dabei die Betrachtung der vorbeikommenden Bälle üben, desto sicherer werden wir im Kontakt mit unseren Emotionen. Als emotionale AlphabetInnen können wir die Bälle dann nicht nur benennen, sondern auch routiniert mit ihnen umgehen. Wenn wir dieses Gedankenspiel wirken lassen, hat das Folgen für die Einteilung in negative und positive Emotionen. Es wird damit hinterfragt, ob es so etwas wie negative Emotionen tatsächlich gibt. Das ist nicht unproblematisch, denn längst hat sich eine gewisse Kultur gegen die Tyrannei der Positivität entwickelt, die sich bewusst gegen die ständigen Feel-Good-Slogans und Happiness-Kurse richtet. So legt die südafrikanische Psychologin und Autorin Susan David im Rahmen ihres Konzepts der emotionalen Agilität entsprechend dar, warum schlechte Emotionen gut seien. Ich kenne all diese Dynamiken und verstehe sie vor dem Hintergrund der momentanen Weltlage auch sehr gut. Trotzdem lade ich dich zu einem noch radikaleren Perspektivwechsel ein. Ich schlage vor, die Einteilung in negative und positive Emotionen aufzugeben. Der innere Widerspruch, den diese Idee vielleicht in dir auslöst, würde klassisch als negativ kategorisiert werden. Doch was, wenn wir diesen Impuls einmal kurz ehrlich betrachten und möglicherweise erkennen, dass unsere Ablehnung daher rührt, dass wir ein liebgewonnenes Konzept aufgeben sollen? Wenn wir versuchen, meinen Vorschlag wertfrei einfach kurz wirken zu lassen. Oh, hallo Ablehnung, interessant, dass du da bist. In diesem vermeintlich trivialen Prozess des Erkennens steckt der Kern eines emotional reifen Umgangs mit sich selbst als emotionaler Blob und gleichzeitig die Erkenntnis, dass Emotionen per se keine Wertigkeit haben. Sie sind einfach da, ob wir wollen oder nicht, ob wir sie kategorisieren oder nicht. Das, was positiv oder negativ sein kann, ist unser Umgang mit ihnen. Heißen wir eine Emotion willkommen? Lassen wir sie und alle Gefühle, die mit ihr einhergehen, zu? Geben ihr ihre Zeit, um sie zu erkennen und besser zu verstehen? Zu verstehen, dass Wut und Hass, die wir vielleicht mit Blick auf unser Gegenüber oder eine bestimmte Gruppe verspüren, eine Reaktion auf ganz andere, unverarbeitete Gefühle und Stimmungen in uns sind? Oder lenken wir uns ab, betäuben und berauschen uns, versuchen uns anders zu stimulieren oder unternehmen gar unbewusst den Versuch, gar keine echte Aufmerksamkeit mehr auf irgendetwas oder irgendjemanden zu richten, weil die ehrliche, emotionale Auseinandersetzung mit sich selbst anstrengend und zeitintensiv ist. Nehmen wir diesen kurzfristig weniger mühsamen Weg, macht uns das mittel- und langfristig nicht nur unzufrieden, sondern auch weniger erfolgreich, weniger resilient und in letzter Konsequenz krank. Das zeigt ein stetig wachsender Berg an Studienergebnissen zur Rolle von und dem Umgang mit Emotionen. Spätestens jetzt sind wir mit beiden Hirnhälften in Absurdistan angekommen. Oder kann mir irgendjemand schlüssig erklären, dass wir als Menschen und Gesellschaft ständig versuchen, gesund, erfolgreich und resilient zu sein und dafür offensichtlich Strategien anwenden, die genau das Gegenteil bewirken? Das ist die Definition von Wahnsinn. Ein wenig poetischer hat es die US-amerikanische Rechtsanwältin, Autorin und ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten, Michelle Obama, in einem Beitrag für die Time im November 2022 formuliert. Darin beschreibt sie mit ihren Worten, warum der Umgang mit den eigenen Emotionen so zentral für unser Dasein ist. Doch worin bestand meine eigentliche Kraft? Ich wusste, dass sie nicht in meinem Schmerz und meiner Wut lag, zumindest nicht in ihrer rohen Form. Meine Kraft bestand in dem, was auch immer ich mit diesem Schmerz und dieser Wut schaffen konnte, wohin ich sie bringen konnte. Es hing davon ab, ob ich diese Gefühle in etwas erheben konnte, das für andere schwieriger war abzuschreiben. Etwas, das eine klare Botschaft war, ein Aufruf zum Handeln und ein Ergebnis, für das ich bereit war, mich einzusetzen. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie ich immer stärker nickend und mit wachsender Begeisterung den Artikel am Küchentisch las, als Michelle Obama auch noch die prozesshafte Natur des emotional reifen Daseins treffend zusammenfasst. Ich möchte verdeutlichen, dass dies ein Prozess ist und nicht immer ein kurzer. Er kann Zeit und Geduld erfordern. Es ist in Ordnung, sich rauszunehmen und es für eine Zeit in sich brodeln zu lassen, in der Aufregung und Unruhe zu leben, die durch Ungerechtigkeit oder Angst oder Trauer ausgelöst wurde, oder seinem Schmerz Ausdruck zu verleihen. Es ist in Ordnung, sich selbst den Raum einzugestehen, den man braucht, um sich zu erholen und zu heilen. Zugegebenermaßen klingt die tiefe und ständige Auseinandersetzung mit den eigenen Emotionen ziemlich anstrengend, oder? Ja, es hat Gründe, dass wir uns das beschriebene Vermeidungsverhalten angeeignet haben. Doch das bedeutet nicht, dass es uns gut tut oder unserer Natur entspricht. Zu guter Letzt ist genau die zunächst ungemütliche Auseinandersetzung mit uns selbst der biologische Mechanismus, der uns nicht nur am Leben hält, sondern darüber hinausgehend auch das Gefühl vermittelt, ein sinnvolles Leben zu führen. Oder, wie es die bereits erwähnte Susan David ein wenig epischer formuliert, Unwohlsein ist der Eintrittspreis für ein bedeutungsvolles Leben. Um diese Aussage und die dahinterstehende menschliche Biologie besser nachvollziehen zu können, lohnt sich ein Blick auf die Mutter aller vermeintlich negativen Emotionen, die Angst. Warum haben wir Angst? Anders gefragt, hattest du schon mal Angst? Also so richtig? Ich meine nicht die Angst, dass deine Frisur nicht richtig sitzt oder du im richtigen Moment das Falsche sagst, sondern existenzielle Angst. Eine Angst, die zu Panik führen kann, die einem die Kontrolle über den eigenen Körper entzieht. Dieser Angst hat sich der US-amerikanische Autor und Journalist Matt Goodman gewidmet. Als Chief National Correspondent für ABC News berichtet er regelmäßig live von und aus Krisen- und Konfliktregionen. 8 Jahre lang lebte er in Tel Aviv und berichtete von dort über die Kriege im Irak, Afghanistan, Syrien und dem Libanon. Wer sich einmal Bilder seiner Berichterstattung angeschaut hat, kann schnell zu dem Schluss kommen, einen angstfreien, in jederlei Hinsicht taffen Reporter zu beobachten, den so schnell nichts aus der Bahn werfen kann. Im September 2023 veröffentlichte Matt Goodman sein zweites Buch »No Time to Panic – How I Curbed My Anxiety and Conquered a Lifetime of Panic Attacks«, also frei übersetzt »Keine Zeit für Panik – Wie ich meine Angst zügelte« und ein Leben aus Panikattacken besiegte. Darin beschreibt er mit radikaler Ehrlichkeit, um die es vor allem in Teil 2 dieses Buches gehen wird, sein paradox erscheinendes Dasein. Ein TV-Reporter, dessen größte Angst die Live-Berichterstattung ist, ist wie ein Free-Solo-Kletterer mit Höhenangst. Lange lebte er genau mit diesem zunehmend kräftezehrenden Konflikt, bis er aufgrund eines inhaltlichen Fehlers live on air für 1 Monat suspendiert wurde und die freie Zeit nutzte, um sich auf eine ungewöhnliche Art der Recherche zu begeben, die er als persönliche Reise in die Wissenschaft und Behandlung von Panikattacken beschreibt. Der Ausnahmejournalist beginnt diese Reise mit der einfachen Frage: Wie kann es sein, dass Angst und Ängste nach wie vor ein wichtiger Teil des menschlichen Daseins sind? Wo doch hinlänglich belegt ist, wie ungesund und schädlich häufige bis chronische Angst und damit einhergehende Erkrankungen für den menschlichen Organismus sind. Evolutionsbiologisch gefragt: Warum hat sich Angst als Verhalten durchgesetzt? Das ist nur möglich, wenn ihr eine nützliche, im Sinne von überlebensförderliche Aufgabe zukommt. denn sonst hätten wir Angst, ähnlich anderen unnützen Eigenschaften wie Ganzkörperbehaarung bereits hinter uns gelassen. Aus dem einfachen Grund, weil sich Individuen mit Angst weniger erfolgreich fortgepflanzt hätten als Individuen ohne oder mit geringer Angst. Genau das Gegenteil ist jedoch der Fall. Und wieder reagiere ich mit Schmunzeln und Nicken, als ich Matt Goodmans Schilderungen zu seinem persönlichen Plop-Moment in Bezug auf die zentrale Rolle von Angst und Ängsten in einem Podcast-Gespräch lausche. Er beschreibt das mir gut bekannte, angstgesteuerte Frühwarnsystem für Gefahren, das uns Menschen am Leben hält. Wenn ich in Unterhaltungen, Vorträgen und Interviews auf eben diesen tief in unserer Biologie verankerten Hang zum Negativen verweise, geht es genau darum. Unser Gehirn reagiert schneller, besser und intensiver auf alles Negative, weil genau das eine potenzielle Gefahr darstellt, die wiederum unser Leben bedrohen kann. Einmal den Säbelzahntiger im Gebüsch oder den heranrauschenden SUV auf der Straße übersehen, und das war's. Die Affinität für alles Negative ist evolutionsbiologisch also sehr leicht nachvollziehbar. Denn die wichtigste Aufgabe unseres Gehirns besteht darin, uns am Leben zu halten. Oder noch drastischer formuliert, wenn wir tot sind, hat alles andere keine Bedeutung mehr. Es lohnt sich also, lieber einmal mehr im harmlosen Stock auf dem Waldboden eine Schlange zu sehen, als einmal weniger. Genauso rettet es im Zweifel das eigene Leben im fremden Gegenüber erst einmal einen potenziellen Angreifer, eine potenzielle Angreiferin zu sehen. Grob gesprochen können wir zwischen zwei Arten von Angst unterscheiden. Bei der ersten Art geht es um die gerade beschriebene Angst, ausgelöst durch eine akut wahrgenommene Gefahr. Die Löwin in der Savanne, der SUV am Zebrastreifen, die Säge in bedrohlicher Nähe zum Finger. Die zweite Angst hat mehr mit uns als soziale Wesen und weniger mit einer direkten Lebensbedrohung zu tun. Auf den ersten Blick erscheint sie vielleicht irrationaler als die erste, deren Zweck mit dem direkt verbundenen Überlebensdrang leicht nachzuvollziehen ist. Doch keineswegs. Ich nähere mich dieser zweiten Art der Angst immer gern so an, indem ich Menschen nach dem Erfolgsrezept der eigenen Spezies befrage. Die ZynikerInnen fragen gern zurück, welches Erfolgsrezept? Ja, auch mir fällt es nicht leicht, die bereits in der Einleitung skizzierte planetare Notlage auszublenden, in die wir uns in den vergangenen Jahrzehnten katapultiert haben. Lassen wir das aber für einen Moment zu und schauen auf die Entwicklung unserer Spezies mit Hilfe von ein paar Zahlen, lässt sich ein gewisser Erfolg nicht ignorieren. Für einen umfangreichen Überblick dazu empfehle ich das Buch Factfulness und die Arbeit der Gapminder-Stiftung sowie die Datensammlungen des Ökonomen Max Rosa und seines Teams auf der Website Our World in Data. Exemplarisch kann ein kurzer Blick auf die Entwicklung der Lebenserwartung herhalten. Die hat sich in Deutschland in den letzten 150 Jahren circa verdoppelt. So betrug die durchschnittliche Lebenserwartung 1871, 1881, das sind die Daten auf den ältesten Sterbetafeln aus dem Gebiet, das heute Deutschland entspricht, von Frauen 38,5 Jahre und von Männern 35,6 Jahre. Aktuell liegt sie inklusive eines Rückgangs um circa ein halbes Jahr seit Beginn der Corona-Pandemie für Frauen bei 82,8 Jahren und für Männer bei 78,1 Jahren. Wie haben wir, beziehungsweise unsere Vorfahren, diese evolutionäre Erfolgsgeschichte geschafft? Schließlich haben wir keine besonders scharfen oder langen Zähne, keine Flügel zum Fliegen, keine Flossen zum Schwimmen. Wir können auch nicht besonders schnell wegrennen oder uns durch ausgeklügelte Abwehrmechanismen mit Stacheln, Gift oder sonstigen Superfunktionen verteidigen. Tatsächlich haben wir sogar weniger Muskelmasse und dafür mehr Gehirnmasse als unsere Vorfahren. Warum? Um besser kooperieren zu können, um uns besser mit anderen Menschen auszutauschen, um gemeinsam etwas zu schaffen. Etwas, das niemand allein schaffen würde, auch nicht mit mehr Muskeln. Was ich weniger gut kann, liegt dir vielleicht besonders gut und umgekehrt. Zwei Gehirne schaffen mehr als eines, und das Ergebnis von gelingender Verständigung ist mehr als die Summe aus den Einzelteilen. Kooperation und die damit einhergehende Kommunikation ist der Kern eines jeden sozialen Miteinanders, das dafür sorgen kann, das sehr viel stärkere Mammut zu erledigen, eine neue Route zu finden, ein Unternehmen zu gründen oder ein neues Medikament zu entwickeln. Oder wie Matt Goodman sagt, wir haben uns entwickelt, um massiv kooperativ zu sein. Umgekehrt ist der soziale Ausschluss oder gar die Verbannung ebenso lebensgefährlich wie vom Mammut aufgespießt zu werden. Deshalb ist die zweite Angst, die wir vielleicht soziale Angst nennen können, ebenso wichtig für unser Überleben wie die erste. Die dringendste Ausprägung von Angst im sozialen Kontext, erlebt als Panikattacke, ist in gewisser Weise die Kommunikation beider Formen der Angst. Unser Gehirn signalisiert dem gesamten Körper die Gefahr, von den anderen, der Gruppe, ausgeschlossen zu werden. Das wiederum würde die Wahrscheinlichkeit für eine akute Bedrohung des eigenen Körpers erhöhen. Allein in der Steppe ist die Gefahr, vom Mammut getötet zu werden, bedeutend höher als in Begleitung. Eine ähnliche Gesundheitsgefahr geht mit der besagten Pandemie der Einsamkeit im 21. Jahrhundert einher. Die erwähnte Panik ist entsprechend ein Alarmzustand, in dem uns unmissverständlich klargemacht wird, tu was, jetzt! Dieser Exkurs hat hoffentlich verdeutlicht, dass sich beide Arten der Angst biologisch begründen lassen. Die wichtigste Erkenntnis, um die es mir hier bei der Bedeutung von Angst und Panik geht, liegt darin, beide als normal zu begreifen. Denn sie sind wichtige Schutzmechanismen unseres Gehirns, um uns am Leben zu halten. So zitiert Matt Goodman den US-amerikanischen Mediziner und Evolutionsbiologen Randolph Martin Nesse, der ihm während seiner Recherchereise sagte, Panik ist vollkommen natürlich. Sie ist vollkommen normal. Unser Geist und Körper ist darauf ausgelegt, 1000 Panikattacken zu haben, 1000 falsche Alarme, um nicht einen einzigen Alarm zu verpassen. All das ist nichts anderes als eine Risikoabwägung unseres Körpers. Denn auch wenn ein falscher Alarm und jeder mit Panikattackenerfahrung kennt das Ausmaß des damit verbundenen Unwohlseins, sehr unangenehm sein kann, kostet er uns im Gegensatz zum verpassten Alarm nicht das Leben. Was nehmen wir aus dieser ersten Frage, was fühle ich nun mit? Ich hoffe, die Erkenntnis, dass Gefühle und Emotionen per se weder als gut noch schlecht kategorisiert werden sollten, sondern es vor allem um unseren Umgang mit ihnen geht. Grundmotivation hinter dem ganzen menschlichen Dasein als emotionale Blobs ist immer zu überleben. Dafür brauchen wir andere Menschen und eine einigermaßen erfolgreiche Kommunikation mit ihnen. Um diese besser gestalten zu können, müssen wir zunächst verstehen, was da gerade in uns vorgeht. Um zu emotionalen AlphabetInnen zu werden, brauchen wir vor allem Übung, also Zeit und Aufmerksamkeit, um uns auf das Wofür fokussieren zu können. Genau darum geht es in der zweiten Frage dieses ersten Teils des Buches. Es geht darum, worauf ich achte, was ich in mein Gehirn reinlasse und was nicht. Es geht um Fokus und die Frage, wie möchte ich mich eigentlich fühlen? Wen und was benötige ich dafür? Und vielleicht auch um die Frage, was brauche ich dafür nicht? Ohne mich bei der Beantwortung der letzten Frage im Wogegen zu verlieren.